Und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigtext. Ist ein sehr langer Text. Vielleicht haben wir den einen oder andere schon gelesen. Er steht in Matthäus 25 und es sind die Verse 14 bis 30. Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir wollen dich herzlich bitten, dass du es uns aufschließt. Amen. Tja, auf den ersten Blick erscheint in diesem Gleichnis ja einiges doch recht unverständlich. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch das noch genommen, was er hat. Kann das denn richtig sein? Geht es so zu in unserer Welt? Also Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Und es ist ja wirklich so, Geld regiert die Welt. Und selbst in Krisenzeiten wie heute verdienen sich ja einige Konzerne noch dumm und dämlich. Wer hat, dem wird gegeben. Und dem, der wenig hat, wird auch von diesem Wenigen noch genommen. Machen kann man da natürlich gar nichts, das alles bestätigt doch die Gültigkeit des Verses 29 auch heute noch. Denn wer da hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Beschreibt Jesus da das Gesetz dieser Welt und dieser Leistungsgesellschaft? Aber wie sollen wir das verstehen? Ob wir es nur verstehen oder nicht, so lautet das Urteil in diesem Text und so handelt aber auch der Herr im Gleichnis. Der Erfolgreiche wird belohnt, der Ängstliche oder Zögerliche abgelehnt. Und das sagt Jesus? Ja, genau das sagt Jesus. Wir wollen darüber nachdenken, warum er uns das so sagt und was er damit meint. Unter dem Thema Gott möchte uns gebrauchen, möchte ich mit euch über diesen Text nachdenken. Dazu ein erster Gedanke: Wir sind reich beschenkt. Es geht in unserem Text um Kapital, und zwar um eine ganze Menge. Die drei Knechte, die werden Zentner Silber, in denen werden Zentner Silber, also Silbertalente, anvertraut, dem ersten 5, dem zweiten 2 und dem dritten 1 Talent. Wenn man das so liest, kann man damit zunächst mal recht wenig anfangen. Aber wenn man bedenkt, dass ein Silbertalent etwa das 20-fache Jahreseinkommen eines durchschnittlichen Arbeiters ist, dann ist sogar der dritte Mann mit nur einem Talent auch kein armer Schlucker, denn er kommt locker auf mehr als 300.000 Euro im heutigen Geld. Die drei Knechte sind also zunächst einmal reich beschenkt, auch wenn ihnen das Geld nicht gehört. Sie dürfen ja damit arbeiten, und wenn sie das vernünftig machen, dann wird dabei auch sicher eine gehörige Provision anfallen. Die drei Knechte sind beschenkt. Sie sind mit Talenten beschenkt. Übertragen können wir sagen, sie sind talentiert, sie sind begabt. Und damit sind wir bei dem, was Jesus uns eigentlich sagen will. Es geht ja gar nicht um Geld. Er will sagen, dass er uns Gaben geschenkt hat, jedem von uns. Er hat uns Gaben geschenkt, mit denen ein Auftrag verbunden ist, wie in unserem Text. Er hat uns Gaben geschenkt, mit denen wir etwas machen sollen. Er hat uns begabt oder, wie man bei Talenten sagt, er hat uns talentiert. Die Knechte sind also alle drei recht gut ausgestattet. Wenn wir bedenken, dass mit diesen Knechten wir gemeint sind, dann heißt das, du und ich, wir sind reich begabt. Jeder von uns hat Gaben, der eine mehr, der andere weniger. Jeder, wie es in Vers 15 heißt, nach seiner Tüchtigkeit, also nach seinen Fähigkeiten. Das bedeutet, niemand von uns ist überfordert und niemand ist unterfordert. Jeder hat seine Gaben und natürlich damit auch seine Aufgaben. Denn die Knechte im Text, die sollen ja mit diesen Silbertalenten arbeiten. Gaben soll man ja einsetzen. Sie sollen nicht vergraben werden, wie es am Schluss heißt. Und das heißt, Gaben dürfen wir nicht brach liegen lassen, sondern wir sollen sie anwenden, verwalten gewissermaßen und es immer zu Gottes Ehre und zum Bau der Gemeinde Jesu. Wir sind von Gott begabte Leute. Das ist der Grund, warum wir überhaupt etwas tun können für unseren Herrn. Manchmal jammert man ja ganz gerne über das, was man nicht kann. Aber ich denke, wir sollten lieber dankend annehmen, dass uns viel anvertraut ist. Vor allem anderen ist uns ja das Evangelium anvertraut, dass es weiter zu sagen und weiter zum Leben gilt. Dann unsere geistlichen Erfahrungen, die ein besonderes Geschenk sind. Die Gabe des Heiligen Geistes, der uns führen und leiten will. Das Vorrecht, beten zu dürfen, mit all den Verheißungen, die auf dem Gebet liegen. Die lebendige Hoffnung, die wir haben, weil wir Kinder Gottes sind. Und nicht zu vergessen auch all die natürlichen Begabungen, die ja auch für den Bau des Reiches Gottes eingesetzt werden sollen. Und wie oft erkennen wir noch nicht einmal, welche Gaben uns geschenkt sind. Wollen es vielleicht auch manchmal gar nicht erkennen, weil wir die Aufgabe fürchten, die damit verbunden ist. Und weil wir vielleicht meinen, wir seien schon ganz gut ausgelastet. Ich denke, es gibt drei wesentliche Hindernisse, die uns hindern können am Erkennen und am Einsatz unserer Gaben. Das ist zunächst einmal der Kleinglaube, der Gott nur sehr wenig zutraut und einfach nicht damit rechnet, dass Gott sein Wort und seine Verheißungen auch an mir ganz persönlich wahr macht. Dass er mir persönlich Gaben geschenkt hat. Ich halte mich für unbegabt, das heißt, ich traue Gott nicht zu, dass er mich begabt hat. Kleinglaube. Zum Zweiten, das kennen wir alle, schielt man ja auch gern nach den Gaben anderer. So wie der Bruder möchte ich reden können. Denke ich auch manchmal, seit wir die Abendgottesdienste haben, höre ich mir morgens mit Waltraud zusammen die Gottesdienste in St. Martin in Bremen an. Prediger Olaf Latzer. Manchmal kommt man nicht umhin, dann denkt man, so möchte ich eigentlich auch reden können wie der. Ist natürlich falsch, aber der Gedanke kommt. Oder ich möchte solch eine Ausstrahlung haben wie die betreffende Schwester. Man sieht dann auf die Gaben des anderen und denkt überhaupt nicht über die eigenen nach, die ja ebenso nötig sind für den Bau der Gemeinde. Und das Dritte, etwas ganz Profanes, ich habe für mein Leben einfach andere Prioritäten gesetzt, bei denen für den Einsatz dieser oder jener Gabe keine Zeit mehr ist. Und manchmal kann man da auch ganz fromm argumentieren und etwa sagen, man hat ja darum gebetet, dass Gott einem eine Antwort gibt und er hat ihm keine positive Antwort gegeben. Und auch das, denke ich, finden wir in der Gemeinde Jesu gar nicht so selten. Das gibt es alles und das macht den, der mich auf eine bestimmte Gabe hin anspricht, dann eigentlich auch sprachlos. Was soll er denn auch sagen, wenn ich sogar sage, ich habe darum gebetet und keine Antwort bekommen. Ich glaube allerdings, dass ich dann, wenn ich die Stimme Gottes nicht hören will, sie auch nicht höre, wenn ich darum bitte. Und Jesus schiebt das alles beiseite. Jeder bekommt Anteil an seinem Vermögen. Keiner geht leer aus. Jeder bekommt nach seiner Kraft. Von niemandem wird zu viel verlangt. Wir sind also reich beschenkt, das ist wahr. Aber Gott möchte uns ja gebrauchen. Und deshalb sollen wir diese uns geschenkten Gaben, und das ist der zweite Gedanke, wir sollen diese uns geschenkten Gaben verwalten und vermehren. Wir wüssten sicherlich ganz gern genaueres darüber, wie der erste und der zweite Knecht ihr Kapital verdoppelt haben. Aber davon steht hier nichts. Kein heißer Tipp für das Weitersagen der frohen Botschaft zum Beispiel. Kein, ich sag mal, Leitfaden für ein erfolgreiches Christenleben. Dabei wäre es doch so schön, wenn wir eine Gebrauchsanweisung von Jesus hätten. Wie ist das denn nun mit der Verdopplung? Ich glaube, das Geheimnis der Verdopplung liegt in dem Wörtchen sogleich, zu Beginn von Vers 16. Da heißt es, sogleich ging der, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann 5 weitere dazu. Und ich denke, dieses Wörtchen sogleich, das enthält das Geheimnis. Keine langen Überlegungen, keine umfangreiche Planung, keine Ausrede, kann ich, kann nicht, oder wie es in der Bibel auch manchmal heißt, ich bin zu jung. Nein, sogleich, das heißt sofort tun, was der Herr mit seiner Gabenzuteilung gemeint hat. Sogleich, sofort an die Arbeit gehen. Und dabei unbekümmert sein, wie der Sämann im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, der ja auch nicht danach fragt, wohin der Same denn nun fährt. Vertrauen auf Gott, gehorsam sein, Glaubensgehorsam üben, wie Paulus ihn so oft predigt. Sogleich. Und dieses Wörtchen sogleich, das verschließt dann auch der Stimme des Zweifels den Mund. Das lässt uns auch gar nicht erst diesen Auftrag hinterfragen. Hinterfragen ist ja was Modernes. Das lernen die Kinder ja heute schon in der Schule so gründlich, dass sie am Schluss nichts mehr vernünftig stehen lassen können. Also sogleich, das ist wichtig. Und wenn wir jetzt an die Lesung denken, die Bettina eben vorgelesen hat, aus Lukas 9, dann wird uns bewusst, was geschieht, wenn jemand statt sogleich zuvor sagt. Da hieß es, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Und aus unseren eigenen Erfahrungen wissen wir das sicher auch. Das zuvor bekommt ein immer größeres Gewicht und kann uns schließlich daran hindern, überhaupt noch einen Schritt in der Nachfolge zu gehen. Also, sogleich ist wichtig. Wenn Jesus uns anspricht, dann ist immer ein Sogleich dran. Da gibt es kein Zögern, kein Nachdenken, kein Abwägen, denn sonst gibt es ja keine Vermehrung der Gaben. Wenn Jesus uns damit konfrontiert, dass an einer ganz bestimmten Stelle in der Gemeinde ein ganz bestimmter Platz leer ist und besetzt werden muss, dann gibt es kein Zuvor. Dann können wir nicht noch lange abwägen, wenn der Einsatz uns anvertrauter Gaben gefragt ist, dann gibt es nur ein Sogleich, ein Ja zum Auftrag. Mir fällt übrigens in diesem Text auf, dass der Herr seinen Knechten überhaupt keine Handlungsanweisung gibt. Und offensichtlich ist das gar nicht nötig. Die Aufgabe ist in den Gaben schon enthalten. Es ist den Knechten ohne Frage klar, dass sie mit dem Vermögen ihres Herrn handeln sollen und dass ihnen diese Gaben zum Nutzen aller anvertraut sind, wie Paulus es im 1. Korintherbrief sagt. Und das ist oft so, dass die Aufgabe in den Gaben bereits enthalten ist. Wenn jemand zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel aus unserer Gemeinde, guten Zugang zu Kindern hat, wenn ihm also diese Gabe geschenkt ist, dann ist es geradezu eine Selbstverständlichkeit, dass er sich in die Gemeindearbeit einbringt, auch ohne, dass er einen konkreten Auftrag erhält. Genau wie die ersten beiden Knechte. Und genauso ist das auch mit den anderen Gaben. Geschwister, es ist einfach so. Gott schenkt Gaben, damit sie in die Gemeinde eingebracht werden und beim Bau seines Reiches Verwendung finden. Es geht immer um das Reich Gottes und um Vermehrung in diesem Sinne. Wenn jemand zum Beispiel predigen kann und es ist ihm kein Herzensanliegen, mit der Predigt auch Menschen zum Glauben zu rufen, dann sollte es lieber gleich lassen. Dann ist die Gabe falsch verwandt. Wenn es in der Gemeindearbeit schlechthin nicht auch immer wieder darum geht, Menschen mit dem rettenden Wort Gottes und mit der befreienden Botschaft von der Erlösung durch das Blut Christi bekannt zu machen, dann sind die entsprechenden Gaben vergraben. Und wenn jemand praktisch veranlagt ist und diese Gabe nicht in die Gemeinde einbringt und dort anpackt, wo andere es nicht können, dann hat er auch seine Gabe in gewisser Hinsicht verschleudert. Gaben sind uns anvertraut mit dem Ziel, dass wir sie verwalten und vermehren, und zwar so, dass die Gemeinde Nutzen daraus zieht und unser Herr geehrt wird. Es gibt also Gaben zu verwalten und zu vermehren. Eins ist natürlich bei allem Voraussetzung. Jesus hat einmal gesagt, nachzulesen in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne die ständige Verbindung mit Jesus ist alle Arbeit umsonst. Und Jesus will natürlich auch nicht, dass wir uns mit aller Gewalt abstampfen und am Ende vielleicht darüber sogar ausbeuten. Das heißt hier, er gibt jedem nach seiner Tüchtigkeit. Niemand ist über seine Kraft gefordert. Hat mich daran erinnert, dass der bekannte Theologe und Liederdichter Peter Strauch einmal in seinem Buch Entdeckung in der Einsamkeit aus eigener Erfahrung darüber berichtet hat, wie wichtig es ist, auch einmal innezuhalten und sich auf die Beziehung mit Jesus zu konzentrieren, anstatt immer wieder zu powern. Und nun kommt der Herr von seiner langen Reise zurück und macht uns deutlich, dass noch ein drittes wichtig ist, nämlich Verantwortung. Der Herr fordert von seinen Knechten Rechenschaft über den Einsatz der anvertrauten Gaben. Und so wird sicher sein am Ende der Tage, wenn Jesus, wie verheißen, wiederkommt. Sehen wir uns diese Begegnung des Herrn mit seinen Knechten jetzt mal genauer an. Der Herr fragt hier nicht nach dem zahlenmäßigen Erfolg, denn die beiden ersten Knechte erhalten dasselbe Wort zum Lohn. Was er tut, ist, er fragt nach der Treue. Er fragt nach dem Gehorsam. Er fragt nach dem Vertrauen zu dem Herrn, das sich zeigt in Treue und Gehorsam. Das findet Lohn. Und so freigebig der Herr beim Austeilen der Gaben war, so freigebig ist er auch beim Austeilen des Lohnes. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Das also ist der Lohn. Ganz und gar untrennbar bei ihm zu sein. Und wenn Jesus, der wiederkommende Herr, das zu uns sagt, dann ist das doch das Höchste, das Beste, über das hinaus es nichts gibt, das dieser Geschenk noch übertreffen könnte. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Aber damit ist der Text ja noch nicht zu Ende. Da ist ja noch die Sache mit dem dritten Knecht. Und die darf nicht überschlagen werden. Es gibt ja nun einmal am Ende der Zeit zweierlei Ausgang, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so gern hören. Es gibt auch das Gegenteil von Geh hinein zu deines Herrn Freude. Macht Jesus damit nicht doch Angst? Angst, dass seine Knechte, also wir, fürchterlich scheitern könnten? Sicher, die Sache mit dem dritten Knecht, das ist schon eine ernste Sache. Aber eine Drohung und eine Angstmache ist das nicht. Sicherlich ist der dritte Knecht gescheitert. Aber seine Geschichte soll uns ja davor bewahren, ebenfalls zu scheitern. Wir müssen es ja nicht genauso machen. Jesus möchte uns davor bewahren. Der dritte Knecht rechtfertigt jetzt seine Handlungsweise, aber gerade damit gibt er zu erkennen, dass er gar nichts verstanden hat. Er hat ein völlig falsches Bild von seinem Herrn. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Das ist schon sowas wie ein, ja, ich sag mal, wie ein Sklavenhalterbild. Dabei geht es doch um den Herrn, der nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Es geht um den Herrn, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Haben wir in den letzten Tagen noch gelesen in der laufenden Bibellese. Aber Hand aufs Herz, steckt nicht auch in uns, vielleicht ganz tief verborgen, ein Stück von diesem Bild des harten Herrn, der Leistung fordert und Erfolge sehen will? Sind uns nicht die täglichen Erfahrungen mit den Herren dieser Welt oft so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir vielleicht manchmal auch Jesus so ein Stück weit in diesem Licht sehen, auch wenn wir es nicht zugeben wollen? Es ist so unendlich wichtig zu wissen, dass er anders ist. Es ist so unendlich wichtig zu wissen, wer Jesus ist. Und das wird hier ganz deutlich. Ohne dieses Wissen geht es uns letztlich wie dem dritten Knecht. Der dritte Knecht hat Angst, auch deshalb, weil er sich selbst nicht zutraut. Aber nicht mangelndes Selbstvertrauen trägt ihm das Urteil seines Herrn ein, sondern mangelndes Gottvertrauen. Er ist so sehr gefangen im Leistungsdenken, dass der Glaube, der ganz aus der Gnade lebt, bei ihm nicht vorkommt. Er hat keine Glaubensfrüchte, weil er keinen Glauben hat. Aber, so wird der ein oder andere vielleicht sagen, er ist doch auch Knecht. Und er sagt doch auch Herr. Kann es denn dann sein, dass er ganz leer ausgeht? Schlimmer noch, dass ihm das, was er bewahrt hat, auch noch weggenommen wird. Ich denke, dass er alles verliert, ist eigentlich keine Strafe, sondern mehr eine Feststellung. Nämlich die Feststellung, du hast nie wirklich etwas gehabt. Du hast die Gaben, die ich dir überlassen habe, nie wirklich angenommen, weil du ja gar nicht versucht hast, sie einzusetzen. Eigentlich spricht sich der Knecht selbst sein Urteil. Also nochmal, er zerbricht nicht am Widerstand gegen einen übermächtigen, harten Herrn. Er zerbricht am eigenen Unglauben, an dem Gottesbild, das er sich zurechtgezimmert hat. Und das ist das Schreckliche an der Geschichte, dass es solch ein Scheitern tatsächlich gibt. Ich komme zum Schluss. Das Gerichtswort über den dritten Knecht, das ist also nicht so was wie so ein Damoklesschwert, das an einem seidenen Faden über uns hängt und uns drohen will. Es ist vielmehr eine Warnung vor einem falschen Weg. Niemand muss ein dritter Knecht sein. Einer, der seine Gaben vergräbt und auf diese Weise bewahrt. Und man müsste ja auch fragen, wofür eigentlich bewahrt? Für die letzte Stunde im Leben? Dafür, dass er sie vorweisen kann im Gericht? Dass er dann sagen kann, hier habe ich ja, was du mir gegeben hast? Dann helfen sie ja auch nicht mehr. Niemand muss ein dritter Knecht sein. Auch wenn es sicherlich viele dritte Knechte gibt. Aber niemand muss es sein. Deshalb lass dich beschenken vom überreich gebenden Herrn. Vergrabe diese Gaben nicht. Setze sie ein, so wie es dein Herr von dir will. Das heißt zur Ehre seines Namens und zum Bau seiner Gemeinde. Denn darum geht es ja immer. Lass dich leiten von seinem Geist. Lass dich anleiten zur Nachfolge des Herrn, der sich selbst zum Knecht aller macht. Aber frag auch ganz ehrlich, Herr, bin ich's? Der dritte Knecht ist ein großes Fragezeichen an unserem Glauben und an unserer Nachfolge. Gott schenke uns allen, dass wir den Weg, den er mit uns ganz persönlich hat, erkennen und gehen. Und dabei mit den uns geschenkten gefunden wuchern und sie nicht vergraben, nur um sie zu bewahren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.